Hier spricht A853. Bitte ändern Sie Ihren Kurs um 15 Grad, um eine Kollision zu vermeiden.
Wir weisen Sie an, Ihren Kurs um 15 Grad zu ändern, um eine Kollision zu vermeiden.
Negativ. Wir wiederholen. Passen Sie Ihren Kurs um 15 Grad an, um eine Kollision zu vermeiden.
Hier spricht der Captain eines Schiffs der Marine der Vereinigten Staaten. Wir bestehen darauf, dass Sie Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden anpassen, um eine Kollision zu vermeiden.
Wir betrachten das als unpraktisch und unmöglich. Wir empfehlen Ihnen, den Kurs zu ändern.
Hier spricht John Maynard im Kommando des US-Flugzeugträgers Kitty Hawk, der zweitgrößte der US-Marine. Wir werden im Moment von 2 Schlachtschiffen, 6 Zerstörern, 5 Kreuzern, 4 U-Booten und weiteren Unterstützungseinheiten begleitet. Wir sind auf dem Weg in den Persischen Golf, um an einem militärischen Manöver teilzunehmen. Ich bitte Sie nicht. Ich befehle Ihnen. Ändern Sie Ihren Kurs um 15 Grad oder wir sehen uns gezwungen, die notwendigen Maßnahmen einzuleiten, um die Sicherheit unserer Flotte zu garantieren. Sie gehören zu einer befreundeten Nation, einem NATO-Staat, einem Partner in unserer Koalition. Bitte folgen Sie meinen Anweisungen sofort. Und gehen Sie uns aus dem Weg.
Hier spricht Juan Manuel Salas Alcantara. Wir sind 2 Leute und wir werden im Moment begleitet von unserem Hund, unserem Essen, 2 Bier und einem Kanarienvogel, der im Moment schläft. Wir haben die Unterstützung von Corona del Radio und der maritimen Notfrequenz Nummer 16. Wir gehen nirgendwo hin, denn wir sprechen zu Ihnen von trockenem Land. Wir sind im Moment im Leuchtturm A853 Finisterre an der galizischen Küste. Wir haben keinen Schimmer, wo wir in der Hierarchie der spanischen Leuchttürme stehen. Sie können alle Maßnahmen ergreifen, die Ihnen belieben, um die Sicherheit Ihres Schiffes zu garantieren, welches sich in einen Fels rammen wird. Wir empfehlen Ihnen erneut, dass der einfachste Weg, um eine Kollision zu vermeiden, ist, wenn Sie Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden korrigieren.
Okay, verstanden. Danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer aller Geschlechter, also am besten macht ihr euch für die heutige Sendung eine große Weltkarte auf, damit ihr das Geschehen auch perfekt verfolgen könnt. Wir bewegen uns heute nämlich über die ganze Weltkarte und zeigen euch heute eine anspruchsvolle Materie aus der Geopolitik, nämlich die neue Seidenstraße oder auch The New Silk Road. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und wenn ihr möchtet oder auch noch interessante, neue, unbekannte, vielleicht auch geopolitische Themen habt, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an mail@c3d2.de. Wir sind gespannt auf eure Beiträge.
So, eine neue Stimme im Radio. Diesmal, muss ich erst Disclaimer vorschieben, sind wir auch gar nicht live, wie sonst so üblich, sondern wir befinden uns am 15. Juni gegen 17 Uhr in einem 30 Grad heißen Studio und nehmen für euch eine Sendung vorab auf. Die Stimme, die ihr gerade schon gehört habt, gehört zu Summer. Die war das letzte Mal bei der DSGVO-Folge dabei. Und noch im Studio haben wir
den Simon, der die Ankündigung gemacht hat, und meine Wenigkeit, den Honky. Schön, dass wir das geschafft haben, heute uns bei dieser Hitze zusammenzusetzen. Also entschuldigt bitte irgendwie Hintergrundgeräusche und laufende Lüfter. Es ist echt warm. Wir wollen heute über ein geopolitisches Ereignis reden, beziehungsweise eine Entwicklung, die in der nächsten Zeit sehr, sehr, sehr spannend wird und große Bedeutung haben kann. Es wird gehen um die Seidenstraße. Die liebe Summer hat das Thema für uns mitgebracht. Es ist gar nicht so einfach, das in eine Sendung zu fassen, weil das doch sehr umfangreiches Thema ist. Also wir werden mal versuchen, da in die Richtung voranzugehen, dass wir uns über die alte Seidenstraße unterhalten und dann mal schauen, was das für eine Bedeutung für die neue Seidenstraße hat. Oder, Summer, was sagst du?
Genau, wir wollen euch erstmal die alte Seidenstraße präsentieren, dann aktuelle Informationen zu dem neuen Großprojekt, also das ist ein ganz neues, großes Handels- und Infrastrukturprojekt von China, geben. Dann auch ein bisschen beleuchten, okay, welchen Bezug hat die neue Seidenstraße zum Handelsstreit mit Trump? Da hat sie nämlich auch einen ganz wichtigen Bezug zu. Und wir werden das Ganze natürlich auch kritisch betrachten allgemein darüber informieren und zum Beispiel uns auch so ein bisschen solche Hintergrundfragen stellen wie, warum schickt zum Beispiel Trump seinen Zerstörer, die Abraham Lincoln, gerade vor die Küste Israels? Ich weiß nicht, wer das mitgekriegt hat, der hat auf Twitter ja groß getrumpelt, dass er seinen Zerstörer sozusagen vor die Küste Israels parken möchte. Aber in Wahrheit war das zum Beispiel eine lang geplante Marinemission der Navy. Und die Lincoln soll nämlich genau die neue maritime Seidenstraße ins südchinesische Meer abfahren. Und genau.
Aber das, warum hat er das gemacht? Um Stärke zu demonstrieren? Um Israel zu beschützen? Um dem Iran eins auszuwischen? Wissen wir das, warum da Boote geschickt werden? Naja, wahrscheinlich.
Naja, ein Teil der Seidenstraße spielt sich halt auf dem Wasser ab. Und genau.
Was ist denn das für eine Straße, wenn die auf dem Wasser sich abspielt?
Ich denke, wir hören eine kleine Musik und dann steigen wir mit der Geschichte der alten Seitenstraße ein.
Bis gleich. Ihr hört das Penta-Radio auf Coloradio UKW 98,4 und 99,3 MHz. Heute geht es mit der allmonatlichen Sendung des Chaos Computer Clubs, dem Penta-Radio, um die alte Seitenstraße, beziehungsweise vielmehr um die neue Seitenstraße, bloß damit wir darüber reden können, wie sich das alles aufbaut, gehen wir in die Geschichte zunächst rein. Simon hat sich da vorbereitet und wird uns
was Seitenstraße, erzählen. Ist das nicht schon lange durch? Ich dachte, das war so ein Mensch im 13. Jahrhundert, der da von Venedig nach Peking gelaufen ist, auch Marco Polo genannt.
13. Jahrhundert war eine gefährliche Zeit. 13. bis 14. Jahrhundert waren die Mongolen auf der Seidenstraße viel unterwegs, habe ich gehört.
Das ist wohl richtig. Also die alte Seidenstraße, dabei handelt es sich im Wesentlichen um einen Landweg, wobei es da auch schon so Seewegsanteile gab. Aber ich würde sagen, die klassische Route ging damals durch Zentralasien und endete im Mittelmeerraum.
Kleine Anekdote, ich habe das immer noch im Hinterkopf, dass die Mongolen, um einen Brief von Peking nach Wien zu transportieren, lediglich eine Woche benötigten, beziehungsweise wenige Tage in der Richtung. Also das ist, trotzdem ist das schon lange her, es haben die damals doch weite Wege hin zurückgelegt und auch Waren transportiert auf der Seidenstraße.
Also um jetzt nicht vorzugreifen, also so schnell sind wir jetzt noch nicht, also mit Schiffscontainern auf Zügen sind wir, glaube ich, eher bei sowas wie mindestens 10 Tagen. Das heißt, die Mongolen waren da offensichtlich uns schon einiges voraus. Aber das Ganze heißt nämlich übrigens Seidenstraße, weil damals hauptsächlich Seide von China Richtung Europa gehandelt wurde. Denn China hatte ja damals geheim gehalten, wie man denn Seide herstellt. Und es war verboten, ich glaube, sowohl den Maulbeerbaum, aber speziell die Seidenraupe auszuführen. Und dann sind entlang dieser Karawanenstraße, was es damals im Wesentlichen war, natürlich auch noch andere Produkte gehandelt worden, zum Beispiel Wolle, Gold, Silber. Aber natürlich auch Leute, Religionen, Ideen.
Und die Pest. Wobei die nicht gehandelt wurde, sondern sich einfach darüber verbreitet hat. Also der Schwarze Tod kam auch über Zentralasien nach Europa.
Genau. Das ist ja für einen Ausblick am Hinten nochmal ganz gut. Am Ende vielleicht.
Also insgesamt handelte es sich um eine 6400 Kilometer lange Route, die von Xi'an, der chinesischen Mauer, Richtung Nordwesten folgte, dann die Taklamakan-Wüste durchquerte, über das Pamir-Gebirge durch Afghanistan in die Levante führte. Und von dort wurden dann die Handelsgüter über das Mittelmeer weiter verschifft Richtung Europa, zum Beispiel nach Venedig.
Alle Leute, die der Sachheits folgen mit auf ihrer Weltkarte, können ihren Finger entlang nach Westen wandern lassen. Wir sind ungefähr in der Mitte der Karte dann.
Insgesamt muss man sagen, dass das in der Regel nicht der Fall war, dass da sozusagen Leute direkt Waren in China gekauft haben und dann die ganze Strecke nach Europa transportiert haben, sondern es war eher so, dass immer bestimmte Kaufleute bestimmte Abschnitte die Waren transportiert haben und die dann an den nächsten Zwischenhändler weitergegeben wurde.
Dann Marco Polo, 13. bis 14. Jahrhundert, ebenso wie die Mongolen aktiv, aber im 15. Jahrhundert endete die Dynastie der Seidenstraße kurzweilig durch die Isolationspolitik der Ming-Dynastie.
Genau, und mittlerweile war es auch ein bisschen unsicher geworden, also die Handelswege waren dann einfach unsicher. Genau, und dann die Isolationspolitik der Ming-Dynastie.
Was man dann auch erst in den letzten Jahren gelernt hat, ist, dass die Seidenstraße gar nicht, also früher dachte man, dass sie eher so im Mittelalter stattgefunden hat, aber tatsächlich gab es die im Prinzip schon im Römischen Reich, nämlich ab dem Jahrhundert ungefähr.
Ja, und auch viele Sachen, die in Asien schon gang und gäbe waren. Asien hat ja eine sehr lange Hochzeit gehabt, wo sie in der Forschung und in der Philosophie deutlich weiter waren, als was so die Europäer zustande bekommen haben. Da sind auch viele kulturelle oder auch naturwissenschaftliche Sachen durchbekommen. Also zum Beispiel die Zahl 0 und sowas oder die arabischen Zeichen für das Zählen. Ich meine, die Römer haben verrückt gezählt. Sowas kam dann halt über Indien, über die Seidenstraße mit nach Europa rein.
Und insgesamt gab es dann sozusagen im 13. Jahrhundert natürlich auch eine Störung dadurch, dass dann auch endgültig das Oströmische Reich unterging. Und es dann mehr Länder gab, die man da durchqueren und mit deren Herrschern man sich einigen musste.
Ja, wo es dann auch lokal mehr Gefahren wahrscheinlich gab als zuvor im Römischen Reich. Die haben das ja alles ziemlich zusammengehalten, eine Zeit lang zumindest. Dann kamen die bösen Germanen. Und dann die bösen Araber. Ja gut, es waren mehrere Faktoren, die das Römische Reich haben zu Fall gebracht, aber ich glaube, das hat jetzt nicht so viel mit der Seidenstraße zu tun.
Naja, das wird ja dann eher mit dem Zerfall des Oströmischen Reichs zu tun.
Sind wir ein Geschichtspodcast?
Ja, ich glaube. Zumindest eine Geschichtssektion des Pentaradios. War jetzt, glaube ich, erstmal eine grobe, kurze Zusammenfassung dessen, was wir unter der alten Seitenstraße verstehen. Und dann könnten wir eigentlich uns in Richtung neuer Seitenstraße orientieren und davor vielleicht wieder eine kleine Musik hören. Bis bald.
Also erstmal wollen wir euch eine allgemeine Einführung geben. Was ist die neue Seidenstraße eigentlich? Das hat im Frühjahr 2014 begonnen und da ernannte die UNESCO einen 5000 Kilometer Abschnitt der historischen Seidenstraße, über die Simon gerade berichtet hat, zwischen China und Zentralasien als Weltkulturerbe. Und China veröffentlichte da auch sein großes, gigantisches Handels- und Infrastrukturprojekt, das sogenannte One Belt, One Road. Und das ist nämlich die sogenannte Neue Seidenstraße oder auch The New Silk Road genannt. Und diese Belt and Road Initiative, BRI, das ist die Abkürzung dafür, das ist eine globale Entwicklungsstrategie der Chinesen und das ist ein riesiges Handels- und Infrastrukturprojekt und beinhaltet Investitionen in 152 Ländern und internationalen Organisationen in Asien, Europa, Afrika und dem Nahen Osten. Und soll irgendwann mal in der Zukunft, also wenn sie denn in Europa angekommen sind mit ihrer Version, auch die Amerika umfassen. Und Gürtel bezieht sich ja auf die Überlandrouten, weil Belt heißt ja Gürtel. Und das bezieht sich auf die Überlandrouten für den Straßen- und Schienenverkehr, die also sozusagen als Wirtschaftsgürtel der Seidenstraße bezeichnet werden. Und Road, die Straße, bezieht sich damit sozusagen auf die Seerouten oder die maritime Seidenstraße des 21. Jahrhunderts.
Das heißt, es sind im Wesentlichen Schienen und Schiffe, korrekt? Oder sind das auch Straßen und Autobahnen?
In einigen Abschnitten auch Straßen.
Genau, es sind auch Straßen und Autobahnen. Und man sieht schon, dass sie auch...
Wir haben Effekte eingespielt im Hintergrund für die Hörer.
Ja, das ist schon wir hören schon den Zug. Da läuft hier schon. Er ist schon angekommen. Er ist schon in Europa, oh Gott. Nein, genau, also ein riesiges Handels- und Infrastrukturprojekt ist einfach die neue Seidenstraße, Infrastruktur in Schiene, in Straße und in Seewege. Und man kann auch nochmal sagen, am Anfang, oder es hieß es auch, One Belt, One Road, das ist so ein bisschen kritisiert worden und das kam international nicht so gut an, weil dieses One, man hat auch so ein bisschen international die Befürchtung, dass das so eine chinesisches Alleingang-Sache ist. Also man hat Angst, dass das sozusagen One Way ist. Ja? China in den europäischen Markt, also One Way rein, heißt großer Export für China, aber halt wenig Export für Europa Richtung China.
Was ja sehr wichtig ist für die europäischen Handelspartner, gerade für Deutschland, dass halt auch der Export in die andere Richtung funktioniert. Genau. Da sind so viele Sachen gerade im Umbruch, die das sehr interessant machen. Also wir haben jetzt mit China 200 Milliarden an Handelsvolumen. Die Frage ist, inwieweit das noch beschleunigt wird, wenn es nicht mehr nur über Schiffe kommt, sondern auch über Schiene. Also die Schiene ist ja ein sehr, ökologisch sinnvolles Ding, das heißt, die Umwelt und auch wirtschaftlich, ökonomisch ist es genauso sinnvoll, die Geschichte auf die Schiene zu bringen. Die Frage ist halt, wer diese Schienen dann kontrolliert, welche Spurbreite, welche Loks da drauf fahren werden und ob das, wer das Ganze betreibt und damit natürlich auch kontrolliert.
Also tatsächlich ist das jetzt nicht so, dass es derzeit überhaupt noch keine Schienenverbindungen gibt.
Genau, die gibt es schon. Hm.
Genau, zum Beispiel gibt es, insgesamt gibt es seit 2008 die ersten, 2008 wurde es angestrebt, 2011 gab es dann die ersten Routen von China, die dann in Duisburg, Hamburg und Nürnberg enden und dabei wären zum Beispiel Hewlett-Packard Laptops verschifft, es gibt Züge von DHL.
Ich glaube, genau. Mein Staubsauger ist damals auch über so eine Eisenbahn gekommen. Der hat nämlich irgendwie 8 Wochen gebraucht, bis er hier war.
Das
weil er zu schwer zum Fliegen war.
Nicht so sehr dafür.
Ja.
Weil also die 2018 wurde zum Beispiel, gab es einen neuen Rekrut von Chengdu in China nach Österreich über 9800 Kilometer. In 14 Tagen und damit 4 Wochen schneller als der Seeweg. Also der Seeweg ist normalerweise ungefähr 6 Wochen.
Ja klar, weil sie es halt aufs Schiff laden müssen und dann einmal rundherum tuckern und wahrscheinlich dann auch abhängig vom Wetter und der Route entsprechend langsamer sind. Aber dass der Zug so viel schneller ist, aber ja klar, Schiffe sind sehr langsam, ne? Wenn die da ihre paar Knoten fahren und die brauchen ja auch mal ewig, bis sie da gebremst oder beschleunigt haben.
Na, beziehungsweise, also die Zugstrecke ist halt deutlich direkter.
Stimmt, das kommt auch noch dazu. Ja, aber dafür hast du auf dem Wasser weniger Berge, ne? Oder irgendwelche anderen Probleme, wie, keine Ahnung.
Ja, wie zum Beispiel unterschiedliche Spurbreiten, das ist ja tatsächlich ein Problem, weil also China hat die gleiche Spurbreite wie hier, also die Normalspur, aber so die im Wesentlichen sozusagen die Sowjetunion und alle da vormals dazugehörigen Gebiete haben halt die Breitspur, die 12,5 Zentimeter breiter ist.
Und aber dann musst du alles umladen quasi, also jeden Container auf einen anderen Wagen setzen oder wie funktioniert das?
In dem Fall ist das wahrscheinlich so, dass man die Fahrgestelle sozusagen so lässt und die Container umlädt.
Ja,
genau. Für Personenzüge gibt es das tatsächlich, dass sozusagen das Fahrgestell ausgetauscht wird und du sogar mehr oder weniger drin sitzen bleiben kannst.
Ach, die tauschen einfach die Räder unterm Balkon weg.
Ja. Habe ich aber auch noch nicht live ausprobiert, von daher kann ich dir jetzt keinen näheren Bericht geben.
Okay, das heißt, der Sinn dahinter, hinter dem ganzen Projekt ist, dass man seine Waren schneller und wahrscheinlich auch kosteneffizienter, weil halt gezielter dorthin nach Europa und Afrika und Indien und runter nach Australien wahrscheinlich auch, wobei das nicht die klassische Seitenstraße sein wird. Aber auch die Häfen dann effizient transportieren kann, richtig? Das heißt, es geht schon darum, Waren abzusetzen und zu exportieren für China.
Genau, also wahrscheinlich auch den schneller, ne? Also wenn wir kommen jetzt auch noch gleich zu den Landwegen und den Seewegen oder zum Beispiel beim Landweg die zentralasiatische Route. Also wenn das durchkäme, also wenn das wirklich komplett bis zum Mittelmeer erschlossen worden wird, so wie es zum Beispiel auch meine alten Seidenstraße war, das ist eine zentralasiatische Route und wenn man sich das auf der Weltkarte anguckt, da kann man mit einem Lineal durchziehen, zack, und dann bin ich im Mittelmeer und das ist natürlich schnell. Also ich kann meine Waren schnell absetzen, China möchte auch das Volumen steigern, ja, also noch einen höheren Export erzielen. Also ich denke, dass es schon in diesem Handels- und Infrastrukturprojekt erstmal vorrangig um Export geht.
Und die Erschließung Afrikas, ne?
Ja, nochmal vielleicht.
Weil so
ich glaube, das ist eher später ein bisschen dazu gekommen. Also ursprünglich ging es, glaube ich, schon eher um die China-Europa-Verbindung und dass es dann so Richtung Süden erweitert wurde.
Und China genutzt, glaube ich, auch dieses, also es hieß ja mal One Belt, One Road, davon ist man so ein bisschen weg von diesem Terminus. Man ist ja jetzt bei die neue Seidenstraße, die New Silk Road. Und ich glaube, China nutzt dieses Projekt auch, um die Vormachtstellung in der Welt so ein bisschen, um da weiterzukommen. Also wenn man das geopolitisch betrachtet, dann war und ist die USA ja sozusagen noch unsere große Supermacht auf der Welt. Und geopolitisch kann es halt immer nur eine Supermacht geben und das andere sind halt Großmächte, worunter halt Russland aktuell zielt, China auch. Europa als Zusammenschluss kann man geopolitisch auch als Großmacht bezeichnen. Wir haben zwar nicht so viel Militär, aber wir sind halt wirtschaftlich gut aufgestellt und da gibt es halt Kriterien, die sagen, ab so und so vielten BIP etc. zählt man dann auch als Großmacht. Und China versucht schon aktuell jetzt Amerika diese Vorreiterrolle als Supermacht streitig zu machen. Und wenn ich halt dieses, wenn ich die neue Silk Road, wenn das diese Vision Chinas, diese Idee durchkommt, wenn ich wirklich mein Handelsvolumen, wenn ich die Infrastruktur so weit ausbaue, wenn ich in Europa noch mehr Export oder wenn ich da noch mehr absetzen kann, als ich vielleicht ohnehin schon tue, na, dann tue ich den USA irgendwann schon als Supermacht ganz schön weh. Und die USA ist halt seit den 90er Jahren auch rückläufig als Supermacht. Und China ist da jetzt gerade mit der USA schon in schon ganz schönen Wettstreit. Und deshalb haben wir auch diesen Handelskonflikt mit Trump. Also der kommt ja nicht einfach, Trump, das kommt ja nicht einfach von jetzt auf gleich, dass die USA da anfangen, so einen Handelskrieg mit China anzuzetteln, sondern die USA möchte natürlich auch China klein halten und möchte nicht, dass China so weiter aufstrebt, wie sie es gerade machen.
Ja, wobei die USA noch nie als Export, also wahrscheinlich waren sie es irgendwann mal, aber in den letzten 100 Jahren eher selten, dass die Dinge exportiert haben. Die waren immer eine große Importmacht. Was genau. Halt die geopolitische Bedeutung auch ausmacht, ist ihr großes Militär.
Genau,
ne?
genau. Die haben einfach diese militärische Stärke. Aber auch da muss man halt sagen, holt China halt auf. Also die kaufen auch bei der Marine einiges dazu. Und wenn ich einen guten Export habe, wenn ich eine gute Handels- und Infrastruktur habe, wenn ich gut absetzen kann, wenn ich guten Umsatz habe, dann kann ich natürlich, also dann kann China vielleicht auch mal in 10, 15 Jahren militärisch auch mit den USA auf einem ganz anderen Level mitspielen, als sie es vielleicht jetzt schon tun. Die haben halt dann Rücklagen und können auch ins Militär investieren.
Ja, und die USA hat jetzt wie viele Millionen Einwohner? 300 Millionen? 350, irgendwas dazwischen. China ist jetzt bei 1,38 Milliarden Einwohnern. Das heißt, die sind einfach viel mehr Menschen und ähnlich viel Fläche. Das heißt, wenn die alle moderner werden und in die neue Zeit aufschließen, das heißt, auch in den Dörfern dort Internet ist und Strom und Wasser und man hat nicht nur dieses bäuerliche Leben hat, sondern auch, keine Ahnung, im Gegensatz Shanghai oder Peking hat oder Hongkong, die einfach, ach nee, Peking, egal, die dann einfach moderner werden und auch viel, viel höhere Ansprüche an die Welt haben und auch dann irgendwann sich die Zeit dafür nehmen können, dort geopolitisch auch Interesse zu zeigen. Also ist ja jetzt so, wenn du damit beschäftigt bist, deinen Reissack voll zu kriegen jedes Jahr, dann bist du nicht da kannst du dich nicht für Afrika interessieren in der Zeit, weil du genug zu tun hast. Aber sobald du halt die Zeit dafür bekommst und die Moderne erreicht hast, das auch so wahrzunehmen.
Wir können ja auch mal kurz bei der neuen Seidenstraße die, also man sagt so die vier Landwegsvision oder vier Landwegsoptionen vorstellen und die zwei Seewege.
Okay, das heißt, anfangen tun wir mit dem indochinesischen Halbinsel. Das ist quasi südlich von China, der kleine Zipfel, wo Vietnam drauf liegt und Burma heißt es nicht mehr, ne?
Das heißt Myanmar.
Gut, dann nehmen wir Myanmar. Einwohnerzahl sind 600.000, wenn mich nicht alles stört und nicht alles verwirrt. Und ich habe dann eine Doku drüber gesagt, doch, die haben nicht so viel. Ich gucke nochmal nach.
Das klingt mir zu wenig.
Egal. Jedenfalls hat China dort, wenn ich mich nicht irre, 53 Millionen haben die.
Ja.
Dann habe ich ein anderes Land im Kopf, wo sie eine Autobahn gebaut haben, die sich das kleine Land nicht leisten konnte.
Das kann schon sein. Das geht natürlich eher, wenn du da nach den Märkten schielen möchtest, ist da natürlich das größte Land in der Richtung eher Indonesien.
Indonesien ist auf vielen kleinen Inseln, da ist mit Straße bauen nicht so viel und Schiffe fahren.
Nee, es ging mir ja jetzt auch nicht um deine Straße, es ging mir jetzt eher um den indochinesischen Teil der neuen Seidenstraße.
Ja, was heißt das? Also China hat dort Schiffe am Fahren und wahrscheinlich irgendwie Häfen gebaut oder gegründet oder kaufen die sich. Wir sind ja bei den
Landwegen, also vermutlich
geht es wirklich bis zur Küste.
Werden sie da schon irgendwas
dann in den Hafen
bauen? Das steht jetzt hier noch nicht so direkt. Wo wir es etwas konkreter sagen können, ist, dass die nächste Verbindung, die ist eigentlich eher so ein halb See, halb Land. Da wurde nämlich eine neue Straße weiter ausgebaut, nämlich der sogenannte Karakorum Highway. über den 4700 Meter hohen Jimrap Pass, womit man direkt China und Pakistan verbinden kann, nämlich ohne Indien. Und dann kann man das da vom Hafen in Pakistan weiter transportieren.
Genau, das ist nämlich auch ganz interessant. Also China hat in Gwadar schon einen Hafen und genau, die sind da auch schon seit 2016 aktiv. Das ist der Operator China Overseas Port Holding Company von 2016 bis und ist geplant bis 2059. Und es gilt als Verbindung zwischen dem ehrgeizigen Projekt One Belt and One Road und der Maritime Silk Road. Und aktuell 2018 sind die da schon mit einer Gesamtkapazität von 30 Millionen Tonnen Fracht pro Jahr. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und die haben noch zwei weitere oder Phasen. Phase 2 würde sich dann anschließen mit 200 Millionen Tonnen Fracht pro Jahr. Phase 3 mit 400 Millionen Tonnen Fracht pro Jahr. Und das ist einfach mal, um mal einen Eindruck der Dimension dieses Hafens zu geben. Also es ist halt dann nur Gwadar, wo dann 400 Millionen Tonnen umgesetzt werden pro Jahr. Wo? Und das ist halt ein Tiefwasserhafen, der entstehen soll in strategischer Nähe zum Persischen Golf. Und das macht es auch so spannend da gerade.
Wobei das natürlich im Wesentlichen auch sich auf die Sommermonate bezieht, weil 4700 Meter Höhe fährt man im Winter noch nicht so richtig. Und das Bild, was ich hier jetzt, ich müsste wahrscheinlich nochmal nach neuen Bildern des Passes suchen, aber auf alle Fälle die alten Bilder des Passes, da sieht der Pass auch noch eher so aus wie ein besserer Feldweg. Jawohl, nee, ich sehe hier neue Bilder, der ist also anscheinend zumindest jetzt weitgehend asphaltiert. Das ist ja schon mal gut, wenn man da Sachen transportieren will. Das hat natürlich auch in China, wenn man sich da anguckt, wo diese Straße denn beginnt, dann sieht man natürlich auch, dass es auch strategische Bedeutung in der Entwicklung Chinas hat, was ja traditionell, sag ich mal, Probleme mit der Bevölkerung in Tibet und Xinjiang hat. Also mit den Tibetern und den Uiguren, die ja muslimisch sind und die sie ja sozusagen strategisch weiterentwickeln, die Regionen, um dort mehr Chinesen auch anzusiedeln.
Zu den Uiguren hat man, glaube ich, in den letzten paar Sendungen auch ab und zu mal noch eine Nachricht dabei. Das ist eine relativ große Minderheit in China, die sie auch massivst überwachen. Digital mit Überwachungskameras bis hin zu Bewegungsprofilen, die aus Kameras an öffentlichen Plätzen erstellt werden. Also da gab es letztens so einen kleinen Zwischenfall mit einer öffentlichen Datenbank, aus der halt genau diese Daten mal rausgefallen sind. Und das ist schon erschreckend, was jemand mit viel Zeit und viel politischem Willen halt alles erreichen kann, wenn er dazu neigt, irgendeine Bevölkerungsgruppe nicht gut zu finden.
Na, und wenn die Informationen stimmen, ist da derzeit auch ungefähr 1 Million Uiguren in Besserungslagern interniert.
Also so ganz einfach ist das mit China auch nicht. Gut, kommen wir zum nächsten Weg. Also wir haben jetzt quasi schon die Verbindung ins an Indien vorbei, jetzt nach Pakistan. Das heißt, wenn wir jetzt mit dem Schiff weiter nach Europa wollen, müssten wir noch
mit der Bahn.
Erstmal wollen wir Zug fahren. Wir fahren Zug.
Noch sind wir auf der Straße.
Wir wollen Zug genau, wir wollen jetzt weiter im Norden lang. Und da gibt es natürlich sozusagen einen relativ offensichtlichen Weg, der im Prinzip auch schon lange besteht. Denn da gibt es ja die Transsibirische Eisenbahn, die schon mal von Moskau bis Peking führt. Und dann hat man natürlich auch Zugstrecken von Europa bis Moskau. Von daher ist das erstmal relativ trivial, da einen Zug fahren zu lassen, bis auf das Spurweitenproblem. Genau, das wäre dann sozusagen die nördlichste Route, sozusagen einfach die alte Transsib-Route zu benutzen.
Fährt die eigentlich auch ganzjährig? Echt? Das heißt, die machen den ganzen infrastrukturellen Aufwand oder haben die einfach so gelegt, dass das möglich ist, weil da schneit es ja auch und da sind ja auch Pampa und da sind Sümpfe, die auftauen und so eine Späße.
Nee, aber die fährt das ganze Jahr.
Und da fahren auch Container Güterzüge entlang.
Ja.
Das ist echt spannend. Man müsste nochmal auf so eine Zugtour gehen, glaube ich.
Die überholen einen da auch regelmäßig, wenn man da mit seinem Personenzug lang.
Die haben auch sehr moderne Züge.
Juckelt.
Was, die Güterzüge?
Ach so, nee, da jetzt nicht. Ich meine, generell baut China gerade sehr hochwertige.
Das sind jetzt eher die innerchinesischen Verbindungen. Genau, und dann gibt es natürlich, wenn man jetzt dran denkt, dass man sich vielleicht mit Russland auch nicht immer so super versteht, kann man dann natürlich versuchen, noch eine Landroute zu bauen, bei der man Russland umgeht, indem man nämlich sozusagen von China über Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran in Richtung Türkei fährt.
Die halten sich echt alle Wege offen. Ne? Je nachdem, mit wem sie sich verscherzen, können sie halt auf jeden Fall zu den warmen Jahreszeiten trotzdem noch weiter.
Das ist aber auch eine relativ neue Route. Also die haben sie tatsächlich zumindest partiell neu gebaut, weil also es gab da zwar einen Schienenübergang von der sozusagen von der kasachischen Sowjetrepublik nach China. Aber der war tatsächlich in den 90ern mehr oder weniger verfallen eine ganze Weile. Und da haben sie tatsächlich auch schon neue Zugstrecke gebaut, um dort Züge fahren zu lassen.
Weiß jemand von euch, warum die immer nach Duisburg fahren? Oder gibt es da einfach eine...
Duisburg ist der größte deutsche Binnenhafen.
Ah, ja, das hätte man deswegen gar nicht so gedacht. Ne? Man denkt immer gleich so an irgendwie Hamburg und so weiter, aber...
Binnenhafen.
Ach, Binnen. Ach, sorry.
Ja, trotzdem. scheint ja eine relevante Größe zu sein, wenn das in diesen chinesischen Plänen immer aktiv genannt wird. Und naja, je nachdem, was dann transportiert wird, ne, ob das jetzt irgendwie seltene Erden, ob das Stahl oder was auch immer ist, wobei Stahl eigentlich relativ selten weit über den Erdball gefahren wird, weil es halt viel zu schwer ist und zu wenig...
Macht man dann, wenn, wahrscheinlich doch eher mit Schiffen.
Ja. Okay, das heißt, wir haben
auch die Route schon vorgestellt, die so ein bisschen durch den Iran dann läuft. Also,
naja, das ist ja im Prinzip die, also wenn man...
Die zentralasiatische Route.
Genau, also wenn man da auf die Landkarte guckt und dann wirklich an Russland vorbei will, dann muss man halt nach Süden in den Iran. Genau, weil wenn man da mal guckt, sozusagen vom Persischen Golf ans Nordpolarmeer hoch, wenn man da nicht durch Russland will, muss man durch den Iran. Also man kann natürlich noch was...
Tadschikistan, Afghanistan, Iran...
Man kann natürlich noch was konstruieren, dass man von Turkmenistan mit dem Schiff nach Georgien, nach Aserbaidschan fährt und dann durch Georgien und so, aber das ist auch kompliziert.
Stimmt, könnte man, wenn man sich die Weltkarte anguckt, ja, das haben sie noch nicht, also zumindest gibt es da noch keine Infos drüber, aber ja, wäre ja möglich. Genau, durchs Kaspische Meer.
Aber hat man natürlich dann trotzdem nochmal Umladen dabei, genau, um da übers Meer zu schippern.
Da hat man zweimal, also da hat man einen Landweg, Meer, Kaspisches Meer, wieder Landweg und dann ins Mittelmeer.
Genau, das weiß ich jetzt auch nicht, wie gut da die sozusagen Fährinfrastruktur zwischen Turkmenistan und Aserbaidschan ausgebaut ist. Und dann stößt man natürlich auf ein weiteres Problem, dass dort dann die Grenzen zu sind, weil eigentlich sozusagen die Schienenverbindungen, die es dort gibt, die gehen eigentlich von Aserbaidschan durch Armenien in die Türkei. Und es ist sowohl die armenisch-türkische als auch die armenisch-aserbaidschanische Grenze geschlossen. Wegen dem Bergkarabach-Konflikt.
Ja, aber dafür haben sie genug Ausweichrouten sich geschaffen. Das heißt, je nachdem, wie die Weltpolitik es gerade zulässt, dürfen sie da andere Wege benutzen. Das ist eigentlich schon ziemlich clever gemacht.
Haben wir bei den Landwegen soweit alles angesprochen, dass wir uns zu den Seewegen...
Ja, ich denke, mit den Landwegen sind wir erstmal grob durch. Man kann da natürlich viele Details weiter diskutieren, aber...
Ja, genau. Sunniten, Schiiten, das ist auch so eine Sache mit, ne? Saudi-Arabien und der Verbündete, der USA, das ist ja auch so ein bisschen... Also ich denke halt, dass die USA auch versucht oder versuchen wird, im Nahen Osten es China schwerer zu machen, einfach mit der New Silk Road weiterzukommen. Also ich denke, dass die USA ganz, ganz gezielt auch versucht, da unten Störungen, Unruhen reinzubringen, um China einfach da auch nicht weiterkommen zu lassen. Richtig.
Naja, andererseits hat die USA sich ja auch von China ziemlich viel Geld geliehen und kaufen halt auch viele Sachen aus China. Die sind, also wenn sie da rumstänkern, dann halt schneiden sie sich auch ins eigene Fleisch. Gerade wenn es um seltene Erden geht und solche Späße, das ist auch nicht nur für die USA oder China schlecht, sondern wenn dieser Konflikt eskaliert, können halt auch seltene Erden, die halt im Wesentlichen gerade in China abgebaut werden, weil sie dort deutlich günstiger abzubauen sind, beziehungsweise die Chinesen dort lange so gearbeitet haben, dass es halt in China als einziges sich lohnt, noch die seltenen Erden abzubauen. Da können wir halt in Deutschland dann auch unsere Zulieferindustrie für die Autos vergessen, zum Beispiel halt, wenn das alles, was Elektrotechnik ist oder so, die braucht halt dieses Zeug oder Magnete zum Beispiel, Neodym-Magnete sind aus seltenen Erden und so eine Sachen. Also wenn man da irgendwas bauen möchte, was im großen Stile elektrisch-magnetisch oder sowas ist, dann fehlt uns das. Und ja, ich weiß nicht, Simon, du hattest irgendein Bergwerk, was bei uns jetzt aufgemacht haben in Sachsen bezüglich seltener Erde. Kobalt? Nee, was war das?
Kobalt ist keine seltene Erde.
Ach, verdammt.
Es gab eine Erkundung bei Leipzig, aber das ist relativ tief. Also eigentlich lohnt sich das gerade noch nicht so richtig. Beziehungsweise das Problem ist eigentlich gar nicht mal unbedingt sozusagen die Abbaukosten. Die sind sicherlich bei uns auch höher, weil höhere Personalkosten, höhere Umweltauflagen und so weiter. Aber was wohl das Hauptproblem ist, sind die, also erstens die Erschließungskosten erstmal, bis man sozusagen ein laufendes Bergwerk hat, beziehungsweise halt auch die Aufbereitung von den Erzen, die derzeit auch im Wesentlichen in China stattfindet und wo man sozusagen Dinge in, sag ich mal, in Größenordnung einer mittleren Stadt bauen muss in Industrieanlage, um die da zu sortieren. Also weil oft treten die seltenen Erden ja nicht rein auf, sondern in Mischform und in relativ geringen Konzentrationen, weswegen man da sehr große Mengen Erze sozusagen aufbereiten muss und die dann noch nicht mal einfach getrennt kriegt. Genau, das ist das Problem mit den seltenen Erden. Und China hat da ja jetzt sozusagen auch schon den USA im besagten Handelsstreit gedroht, dass man da ja die Versorgung einschränken könnte.
Kommen wir zu den Seewegen.
Genau, da gibt es eigentlich zwei Routen aktuell. Und zwar ist das dann aus dem südchinesischen Meer bis in den Indischen Ozean über den Suezkanal in den Mittelmeer. Oder die andere Variante wäre auch südchinesisches Meer, Indischer Ozean, dann in den Golf von Oman, dann im Iran anlanden und dann sozusagen den restlichen Stück wieder übers Land, sozusagen, wenn man das dann erschließen kann, Iran. Daneben haben wir noch Irak, Syrien, genau, und dann da durchs Mittelmeer.
Sind das Orte, wo man seine Waren durchschleifen wollen würde im Moment?
Ja, im Moment noch nicht so.
Naja, wenn, dann eher Iran, Türkei.
Könnte man auch, ja.
Naja, wobei auch die Türkei hat geschlossene Grenzen, wie du vorhin schon gesagt hast.
Ja, aber nicht zum Iran.
Kommt drauf an, wer an der Grenze steht.
Okay, ja, wir können aber das nochmal so ein bisschen auch genauer. Genau, also von der chinesischen Küste über Hanoi weiter nach Jakarta, Singapur, Kuala Lumpur, durch die Straße von Malakka, über das sri lankische Colombo und gegenüber der Südspitze Indiens über Male und die Hauptstadt der Malediven zum ostafrikanischen Mombasa, von da aus auch nach Djibouti und dann durch das Rote Meer über den Suezkanal ins Mittelmeer. Mhm. Dann auch dort über Haifa, Istanbul und Athen bis in den Oberadriatischen Raum hin zum Norditalischen, nach Norditalien. Dort gibt es dann Triest, genau, mit seinem internationalen Freihafen. Genau. Und dann noch weitere Bahnverbindungen nach Zentraleuropa und zur Nordsee rauf.
Auf der Karte, die ich jetzt hier habe, fahren sie sogar bis hoch nach Rotterdam, nochmal durch die Straße von Gibraltar an der Iberischen Halbinsel vorbei.
Mhm. Ja, das ist ja jetzt wie jetzt auch schon die klassischen Containerschiffe derzeit fahren.
Okay, das heißt, es ist aber jetzt nicht so neu, sondern die machen das einfach.
Das würde ich sagen, ist eher die Route, also die derzeit schon am bespielteste Route.
Ja, genau so.
Und das Neue an der Geschichte ist dann, dass sie eher das noch ausbauen und halt Zwischenhäfen kaufen und zum Beispiel in Griechenland Häfen betreiben und das so Stück für Stück mehr unter ihre Kontrolle bringen. Also wer den Hafen kontrolliert, kann natürlich auch sagen, was es kostet, dort abzulöschen und Dinge wieder aufzunehmen.
Genau.
Was also genau, der Suezkanal, da hat China zum Beispiel auch schon Djibouti, da sitzen eigentlich relativ viele. Die Franzosen, die Amerikaner, die Japaner sitzen da auch. Also da sind relativ viele Nationen schon vertreten. China hat nochmal mit dem Port, also mit dem Hafen von Sudan im Suezkanal auch einen eigenen Hafen. Suakin, das ist auch im Sudan. Also da sind sie schon relativ gut aufgestellt.
Ja, aber am Suezkanal das Port Said. Port Sudan ist noch im Sudan am Schwarzen, Roten Meer.
Ach ja, stimmt. Entschuldigung.
Ich genau, weiter oben. Total Suez. Spannend, wie halt China jetzt nicht nur Europa als Ziel hat, sondern auch über Afrika geht und auch massiv Infrastrukturprojekte macht. Und wenn du sowas hast wie Äthiopien, Äthiopien ist ein Land, Da herrscht gerade Hungersnot, so beziehungsweise immer mal wieder, weil die Ernte so schlecht eingefahren wird, obwohl es eines der fruchtbarsten afrikanischen Länder ist, ist auch eines der Länder mit dem höchsten Tieranteil, was nämlich dann spannend wird, wenn man zum Beispiel Schuhe produzieren will, das in China durchaus passiert, also so Tommy Hilfiger, Graceland und sowas, die werden dort gefertigt bereits. Und dann fragt man sich natürlich, ja, wenn das in China so günstig ist zu fertigen, warum fertigen die jetzt in Afrika? Also das stellt sich raus, Der durchschnittliche Chinese, der verdient halt auch mittlerweile ein bisschen mehr als früher. Das heißt, wenn er bei 120 Euro im Monat ist und so die Zahlen, die ich als letztes gehört habe, dann ist das schon viel im Vergleich zu früher. Und so ein Afrikaner oder so ein Äthiopier vor allen Dingen, der arbeitet halt für deutlich weniger Geld. Also ja, es wird zwar gesagt, dass da im Schnitt 60 Euro gezahlt werden pro Monat, aber es sind nicht die kleinsten Arbeiter, die diese Gehälter kriegen, sondern das sind dann eher so 25 bis 30 Euro, die die haben zum Leben pro Monat. Und der chinesische Vorarbeiter, der darauf achtet, dass dort Geschwindigkeit und chinesische Traditionen gewahrt werden, also sie müssen zum Beispiel zum Morgenappell antreten und so eine Späße, oder müssen halt sehr schnell und sehr durchgezählt und getaktet dort arbeiten. Das ist auf jeden Fall interessant, was China jetzt gerade eben macht, um halt selber Lohnkosten zu sparen, was halt das war, was früher andere mit China getan haben. Ne?
Was wir auch noch nicht so im Blick hatten jetzt, ist zum Beispiel Israel. Also da haben wir noch gar nichts zu gesagt. Also Israel wird unter chinesischer Beteiligung an der Bahnstrecke zwischen dem Eilat am Roten Meer und dem Hafen Atschot bzw. Tel Aviv am Mittelmeer geplant und gebaut. Und
Israel ist ein Wunder, also ist ein total spannendes Land, ne? Mit ihrem zweiten Silicon Valley, was sie dort haben. Die haben eine riesige IT-Technik. Das Atmosphäre dort unten. Fefe fährt da unten gerade rum oder fuhr da unten gerade rum und hat darüber berichtet. Fand ich auch sehr spannend, was da gerade kulturell so abgeht. Also da sind auf jeden Fall Kulturen am Aufeinanderstoßen und gerade die Ultraorthodoxen und sowas ist immer sehr spannend. Also wer da mal irgendwas drüber lesen kann, sollte das mal tun. Das ist höchst spannend.
Naja, wenn man dann natürlich eine Zugstrecke von Eilat nach Ashdod hat, kann man natürlich den Suezkanal wieder umgehen und die damit verbundenen Gebühren und so sparen.
Wo ist Eilat und Ashdod?
Na, Eilat ist sozusagen an der Südküste Israels. Eilat heißt es sogar. Da hat Israel nochmal, gefühlte 5 Kilometer Küste am Golf von Aqaba. Doch, so ähnlich. Weswegen es auch keine direkte Grenze von Jordanien nach Ägypten gibt, weil da nochmal so ein Zipfel Israel ist. Genau, und Ashdod ist dann sozusagen südlich von Tel Aviv und nördlich des Gazastreifens an der Küste des Mittelmeeres.
Was das heißt, man kann in Israel abladen. Ach, die haben wirklich, das war mir ja gar nicht so bewusst.
Da unten gibt es noch eine Zufahrt.
Die haben eine kleine Zufahrt, ja. Das heißt, man kann mit LKWs am Suezkanal vorbei, mit Schienen, keine Ahnung, am Suezkanal vorbei, durch Israel, ins Mittelmeer gelangen.
Ja. Deshalb, Also die Chinesen bemühen sich auch gerade so ein bisschen um Israel und versuchen da auch mit den bilaterale Verträge und auch ihre diplomatischen Beziehungen zu erneuern, aber zu verschönern. Das ist auf jeden Fall gut. Zu vertiefen. Ah, das Wort habe ich gesucht, danke. Nee, und das gefällt natürlich auch, also Israel ist ja eigentlich ein Verbündeter der USA und das gefällt natürlich auch nicht so wirklich den USA aktuell. Genau. Ja, und die USA haben ja nochmal ihre Botschaft auch verlegt, von Tel Aviv nach Jerusalem. Also man will natürlich seinen Partner da auch so ein bisschen, ja, in solchen Sachen vielleicht oder in solchen Fragen auch vielleicht so ein bisschen entgegenkommen, dass natürlich vielleicht auch der chinesische Einfluss in Israel jetzt vielleicht auch nicht überhand nimmt.
Okay, das heißt, neben den Landwegen, die auf der Schiene viel schneller sind als die Schiffe, die sie auch jetzt schon benutzen, haben sie mehrere Seewege, die auch noch Alternativrouten zur Verfügung stellen. Also so eine Durchfahrt durch den Suezkanal kostet halt auch schon mal richtig Geld.
Genau, also wenn man durch den Suezkanal möchte, dann zahlt man an Ägypten Steuern. Also man muss für die Durchfahrt an Ägypten bezahlen.
Ja, so Kategorie 100.000 und aufwärts, wenn man ein großes Schiff ist. Ist halt schon nicht wenig. Was kostet ein Container von Shanghai nach Rotterdam?
Na, letztlich sind das unter 1.000 Dollar auf alle Fälle.
Na, wie viel, na gut, das wissen wir jetzt nicht, wie viel so ein Containerschiff mitnimmt, na, wie viel 1.000 Container?
Was nur sowas. Ich glaube, die neuen gehen Richtung 20.000, 16.000 gibt es auf alle Fälle schon.
Das ist einfach Riesenklapper. Ne? Müssen wir auch mal schauen, was das umweltmäßig überhaupt bedeutet, wenn so ein riesen mit Schweröl betriebener Containerdampfer da durch die Gegend tuckert auf Schwerölbasis. Ne? Also was die haben, das ist das, was übrig bleibt, wenn man Benzin herstellt. Das muss man.
Nein, das, was übrig bleibt, nachdem man Asphalt abdestilliert hat.
Stimmt, das kommt eigentlich noch drauf. Also die fahren mit etwas, das müssen die warm machen, damit es überhaupt zähflüssig wird.
Und was man, glaube ich, auch nicht so ganz vergessen darf, also wenn man die Landwege ausgebaut hätte und wenn man über Land mit wirklich guter Infrastruktur, guter Autobahn, guter Schiene wirklich ins Mittelmeer käme oder wirklich noch weiter vordringen könnte und das weiter ausbauen. Also der Landweg ist, glaube ich, im Vergleich zum Seeweg immer noch schneller. Also da würde man nachher nochmal richtig, richtig sparen an Zeit. Und wenn man jetzt vielleicht den Suezkanal mal irgendwann, nicht jetzt direkt, aber für die nächsten 20 Jahre irgendwie außen vor lassen möchte, also da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber das reißen wir vielleicht am Ende nochmal an, dann könnte man natürlich auch oben über die Nordsee, also hier über den Atlantischen Ozean fahren.
Die sogenannte Nordostpassage,
genau.
Sozusagen entlang der Nordküste Russlands, die ist auch deutlich kürzer als im Süden um ganz Asien rum. Und dadurch, dass Leute sagen, dass die Chinesen den Klimawandel erfunden haben.
Sagen wir das? Wer sagt sowas?
Es gibt da so Leute, die sagen.
Ernsthaft? Die Chinesen haben das erfunden?
Ja, ja. Genau. Also durch den Klimawandel wird es im Arktischen Ozean wärmer und dadurch wird es da deutlich einfacher befahrbar. Mhm. Jetzt ist das ja im Wesentlichen, fährt da ja nur Russland lang mit so Atomeisbrechern und dazugehörigen Schleppern und so und das ist alles teuer und so. Es gab schon erste Schiffe, die quasi kommerziell, zumindest im Sommerhalbjahr, durch die Nordostpassage gefahren sind.
Ja, und wenn man das nochmal so ein paar Jahre weiterspielt, Klimaerwärmung, 10, 20 Jahre, dann kann man da vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern wird man da ganz anders durchfahren können.
Im Sommer auf alle Fälle.
Okay, das heißt, wir haben jetzt mehrere Wege, um zum Mittelmeer zu kommen. Das
ist, glaube ich, die sogenannte Ice Silk Road. Könnte man so. Ja, das
ist klar.
Die Eisseidenstraße.
Wir werden uns einen Marketingvertrag mit China geben lassen.
Wir haben mehrere Wege gefunden, jetzt nach Europa oder ins Mittelmeer zu kommen. Auch hier im Mittelmeer ist China aktiv mit zwei großen Häfen oder Hafenprojekten. Das eine ist in Griechenland der Hafen von Piräus. Da haben die Chinesen bis 2026 Investitionsmittel von 350 Millionen Euro zugesagt. Das heißt, dort wird ziemlich viel Geld reingebuttert, dass es einen Hafen gibt, der auch von Chinesen betrieben wird. Das muss man dann auch immer im Hinterkopf haben, weil wer kontrolliert den Hafen, der kontrolliert natürlich auch, was dort abgeladen wird und wie das dann weitergeht. Der ist halt, wie gesagt, in Griechenland. Es gibt noch einen zweiten, den Hafen von Triest. Wie kann man sich das vorstellen auf der Landkarte? Naja, der ist so an der Krempe vom Italienstiefel, also ganz oben.
Da, wo wir am Anfang waren, sozusagen, neben Venedig.
Neben Venedig, genau. Und auch da gehen halt massiv Investitionen rein in dieses Gebiet. Das heißt, dort gibt es dann zwei Häfen, von wo aus dann auch wieder Schienen und Bahnstrecken genutzt werden können, um ja auch den letzten Schritt bis nach Duisburg, was wir ja gelernt haben, der Binnenhafen ist. Und nach Hamburg, / nach Rotterdam, stand auch mit auf einer der Karten, die ich gesehen habe. Dann fahren sie entweder drum, also außenrum durch die Straße um Gibraltar. Also sie kommen wirklich ins letzte Eck bis runter nach Spanien sozusagen. Sowohl auf dem Landweg als auch auf dem Schiffsweg. Und kontrollieren halt dieses Netz dazu oder wollen das gerne kontrollieren. Denn die Partner, die sie sich bisher gesucht haben, die sind zwar in Europa vorhanden. Also ich glaube, Italien zum Beispiel ist einer der großen Befürworter dieses Plans, weil sie halt da diesen großen Hafen gefördert bekommen. Aber zum Beispiel Deutschland, Angela Merkel war bei der Eröffnung nicht mit dabei, sondern nur Peter Altmaier. Und Peter Altmaier hatte dort den Auftrag, auch Kritik an dem Plan zu äußern und das nicht direkt mit zu unterschreiben. Also die Sache ist halt die, dass China versucht, alle Länder, die in dieser Schienen- und Infrastrukturnetz sind, halt zusammen unter einen Hut zu bekommen und halt in Verträge zu verwickeln. Meistens sehen die Verträge dann so aus, dass die Infrastrukturprojekte fahren. Also die haben ja in den letzten Jahrzehnten einfach in China so viel Sachen gebaut, dass es die Chinesen halt super Großprojektumsetzer sind. Das heißt, wenn die irgendwo eine Autobahn wollen, dann steht die dann halt auch dann kurz danach dort. Oder wenn die irgendwo einen Flughafen wollen, dann ist das nicht wie in Deutschland, dass das teilweise ewig dauert und viel mehr kostet, sondern in der Zeit bauen die halt einfach mal Flughäfen. Was natürlich unter Missachtung bestimmter anderer Geschichten ist, also Brandschutz oder Umwelt oder so spielen da jetzt nicht so eine große Rolle. Auch die Anzahl der Personen, die da drin arbeiten, sind halt nicht ganz unwichtig oder die werden halt nicht so hoch bezahlt zum Beispiel. Dann kommen die mit chinesischen Baugeräten und solche Sachen. Also das lohnt sich für die einfach, chinesische Großprojekte auch im Ausland zu machen. Und wo wollte ich hinaus? Die finanzieren das halt vor und sagen, ja, hier, wir bauen euch das, das kostet euch relativ wenig. Also wenn du jetzt in Myanmar irgendwo eine Autobahn durch ein Tal durch haben willst, dann bauen die das einfach, bringen die Leute mit, bringen die Maschinen mit und sagen, ja gut, alles, was da drüber fährt, wird ja irgendwann mal eine Maut bezahlen oder eine Steuer bezahlen, damit die das nutzen dürfen. Und davon wollen wir dann halt was abhaben. Und je nachdem, wie gut oder schlecht solche Verträge verhandelt sind, kann das für das Land sehr gut oder sehr schlecht ausgehen. In der Regel ist es halt eher fraglich, ob ein kleines Land halt so gute Deals rausschlagen kann gegenüber dem großen Land China, dass sich das auf lange Sicht auch lohnt.
Ich habe gehört, dass da gibt es auch ein ähnliches Problem, wo mit dem Hafen von Colombo, also der Hauptstadt von Sri Lanka, wo wohl auch massiv investiert wurde.
Ach, was wir bei China auch noch gar nicht gesagt haben, ist ja das mit den künstlichen Inseln, ne? Das haben wir auch noch nicht richtig.
Naja gut, das ist ja sozusagen ein weiteres Spielfeld, auf dem der Konflikt USA-China spielt, nämlich im südchinesischen Meer, wo es da ja unterschiedlich, also sehr viel Streit um Grenzverläufe gibt, beziehungsweise was denn jetzt noch eine Insel ist, die eine Hoheitsgewässer, sag ich mal, ermöglicht und was irgendein scheiß Felsen ist, der da im Meer liegt.
Und sie sichern ja auch das südchinesische Meer, da gibt es ja die Spratly-Inseln und da in der ganzen Region, da fangen sie ja auch an, um sozusagen das Gewässer, was natürlich, ne, südchinesisches Meer, da schütten sie halt künstliche Inseln auf, um das einfach mit Stützpunkten, um das einfach auch besser abzusichern. Mhm.
Genau, also die Spratly-Inseln sind zum Beispiel eher, sagen wir mal, nicht in China, sondern so vor der Küste von Malaysia und den Philippinen, würde man jetzt so grob auf der Karte sagen. Genau, und da gibt es
chinesische Meer ist das, ne?
Südchinesische Meer, ja. Genau, aber die sind halt, sag ich mal, eigentlich im südchinesischen Meer mehr oder weniger maximal weit weg von der chinesischen Küste.
Okay, ich würde vorschlagen, bevor wir uns dem Supergrid widmen, machen wir eine kleine Musik- und Lüftungspause. Ihr dürft nicht vergessen, wir befinden uns in Mitte Juni und es ist sehr, sehr warm. Viel Spaß bei der kleinen Musik und bis später.
Musik.
Willkommen zurück im Penta-Radio. genau. Was wir vielleicht noch erwähnen können, sozusagen, nachdem wir jetzt die aktuellen chinesischen Routen diskutiert haben, sind sozusagen Vorgängerprojekte. Zum Beispiel habe ich gehört, dass die Europäer da auch schon mal eine Idee hatten. Das hieß nicht Neue Seidenstraße, sondern das hieß Trakeka.
Trazea. Steht für Transport Corridor Europe. Kaukasus, Asia. Und da muss ich auch schon mal echt mal sagen, also wer sich den Namen ausgedacht hat, klingt auch marketingtechnisch jetzt nicht so ganz so toll wie The New Silk Road. Also das ist schon ein bisschen, da ist schon ein bisschen mehr Dynamik hinter.
Naja, ich weiß nicht.
Jedenfalls war es ein deutsches Verkehrskorridor-Projekt oder Deutsch-Verkehrskorridor mit Europa, Kaukasien und Asien. Genau, das Europa und Mittelasien verbinden sollte. Das ist aber 2016 dann eingestellt worden, das Projekt.
Die hatten da Gelder zur Verfügung gestellt, für die man sich bewerben konnte. Und die Hälfte war irgendwie zum richtigen Bau für Infrastruktur. Und die andere war zum Forschung, soweit ich das verstanden habe. Ist aber, wie gesagt, nicht erfolgreich gewesen und hatte auch so China nicht wirklich mit dabei, sondern ging halt eher so darum, dass Europa in den kaukasischen Raum kommt. Was natürlich dann auch ganz verständlich ist, wenn es ein Konkurrenzprogramm von China gibt, dass das dann quasi auch nicht so erfolgreich wird. Und man natürlich doch deutlich weniger Geld drin steckt, ne? Die Chinesen haben ja...
Na, beziehungsweise ging es da, glaube ich, auch darum, dass man ja auch als Europa mehr Gas aus Mittelasien importieren könnte an Russland vorbei, so zur Unabhängigkeit, so aus Richtung Turkmenistan und so. Und genau.
Immer gut, alternative Routen zu haben, wie wir von China gerade gelernt haben.
Genau.
Weiß ich nicht, wenn es zu Trakeka oder wie auch immer nun das ausgesprochen wird, nichts weiter gibt, würde ich vorschlagen, wir schauen nochmal auf ein relativ aktuelles Ereignis, was sich kürzlich ereignet hat. Und zwar sind Öltanker durch den Golf von Oman gefahren. Wir erinnern uns, das ist die Gegend, wo der Iran quasi die Seemacht hält und die USA eigene Interessen hat, halt den Irak oder an sich die Öltanker Saudi-Arabiens dort unten zu beschützen. So wie ich das verstanden habe, gab es da einen Zwischenfall, der einen Tanker mindestens zweimal getroffen hat oder wer weiß da mehr?
Na genau, also was wir wissen, auf zwei Schiffen sind Dinge explodiert und es hat gebrannt. Das ist, glaube ich, das, was man sicher festhalten kann. Das Ganze bezieht sich jetzt auf vor zwei Tagen sozusagen. Genau, und infolgedessen kam es natürlich irgendwie zu umfangreichen Löscharbeiten. Die Besatzungen wurden evakuiert, nämlich die eine auf dem US-Schiff und die andere wohl an die iranische Küste. Genau. Und dann gibt es gerade Streit darum, was denn da passiert sein könnte.
Genau, manche sagen, irgendwie eine Haftmine wäre angebracht worden. Am Rumpf, also am unteren Rumpf sozusagen. Es gibt auch welche, die sagen, Torpedo wäre abgeschossen worden. Genau.
Was ich mir auf jeden Fall gut vorstellen kann, ist, dass man nicht auf einem brennenden Öltanker sein will. Mhm. Ich meine, die sind wohl doppelwandig und so, aber normales Erdöl brennt doch, oder?
Genau, das eine war nämlich Chemikalientanker auch noch.
Genau. Nee, also der eine war Methan.
Methan. Ach Gott, Methan.
Methan. Ja, der eine war Methan. Oder Methan oder Methanol.
Beides brennt.
Ja, beides brennt, aber...
Das eine knallt.
Also bei Methan hätte ich mehr Bedenken als bei Methanol.
Aber transportiert man Methan um einen halben Erdball? Na gut, das ist halt Erdgas, ne?
Oder also Methanol war es.
Methanol, ja. Ja,
Methanol.
Machen wir doch gerade. Wir bauen doch gerade zum Beispiel an der europäischen Küste auch mehrere Flüssiggas-Terminals, um dort Methan aus den USA als Liquid Natural Gas anlanden zu können.
Liquid Natural Gas, ja, cool. Besser als dieses künstliche
LNG.
Gas.
Ja, LNG ist total toll. Genau. Und da gibt es jetzt natürlich sozusagen wechselseitige Beschuldigungen. Ja. Also es gibt den Vorwurf der USA und Großbritanniens, würde ich mal grob sagen, an den Iran. Genau. Und der Iran sagt natürlich, dass er das nicht gemacht hat. Genau, es gibt ein Video der USA, was das belegen soll. Das ist, sagen wir mal, grob gesagt etwas pixelig. Genau. Von daher kann man da aus meiner Sicht, würde ich sagen, noch nicht so genau sagen, wer denn da was getan hat.
Aber diese pixeligen Spionagevideos sind auch immer spannend, oder? Also ich meine, zur Mondlandung gab es Fotografien, die sie auch public gemacht haben, also wo man quasi auch das gesehen hat, was sie fotografiert haben. Und jetzt ein paar Jahre später haben sie dieselben Fotografien, die damals gemacht wurden, halt nochmal ausgestellt und haben dabei festgestellt, dass die damals die Qualität der Bilder extrem runtergestellt haben. Und das heißt, wenn das pixelige Spionagebilder sind, dann ist das bestimmt nicht nur pixelig, weil die pixelig sind, sondern weil die auch pixelig sein sollen, oder? Also ich meine, Spionagesatelliten, ich bitte dich, die werden Streichhölzer auf dem Boden liegen sehen. Nicht?
Also da wäre ich mir nicht so sicher und insbesondere nicht über so eine große Region. Also wenn du spezifisch jetzt weißt, nächste Stunde passiert in folgender Stadt Folgendes.
Was du ja wüsstest, wenn du das initiierst.
Das ist ja natürlich eine andere Frage. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Ganze initiiert ist, dann könnte man natürlich sagen, naja, dann hätte man da natürlich auch die ordentlichen Bilder davon machen könnte. Aber wenn man sich jetzt mal auf den anderen Standpunkt stellt, dass das tatsächlich jetzt eher so ist, naja, wir haben da halt so ein bisschen überwacht und irgendwann ist da was explodiert und dann haben wir mal geguckt, was auf unserer Kamera ist, dann wäre das durchaus denkbar, dass das ist ja, sag ich mal, ein großer Seeraum. Es ist nicht jetzt direkt an der schmalsten Stelle. Also wenn es jetzt direkt da am Bab el Mandeb passiert wäre, dann hätte ich dafür, dort hat man wahrscheinlich auch genauere Optionen. Aber wenn man jetzt sagt, dass man den ganzen Persischen Golf und den ganzen Golf von Oman, sag ich mal, kleinräumig überwachen müsste, dann stellt sich natürlich die Frage, ob man das hinkriegt, weil so richtig stationäre Satelliten kann man ja sozusagen nur in Äquatornähe haben, weil alles andere muss man natürlich dann entsprechend viele Satelliten in einem entsprechend dichten Raster fliegen lassen. Und da kann es dann schon mal Lücken geben, wo...
Ja, wobei das Größte...
Also ich habe mich einfach gestern nochmal mit einer Iranerin unterhalten und die hatte mir, das habe ich gar nicht mitgekriegt, also für mich waren diese zwei Attacken jetzt so das Erste, was ich erstmal in den Medien mitbekommen hatte, und sie hatte mir erzählt, dass es wohl auch schon vorher einige Attacken wohl auch mal irgendwie da gab auf Schiffe, und also ihre Meinung, klar, sie ist jetzt irgendwie Iranerin oder so, aber sie hatte mir einfach nur erzählt, bei diesen ersten Attacken oder Vorfällen, die es wohl gegeben haben soll, hat man sich sozusagen irgendwie, hat man wohl, glaube ich, irgendwie arabische Schiffe gesehen oder so, die dann möglicherweise auch unter iranischer Flagge gefahren sind und so. Also sie hat gesagt, sie glaubt nicht, dass es der Iran jetzt war, oder kann sich das jetzt da nicht so vorstellen, weil sie einfach meinte, es wäre, also sie glaubt, das wäre so ein bisschen zu heiß für den Iran, da jetzt gerade sowas zu provozieren. Also Iran als Aggressor oder jetzt als Verursacher, da das sehe sie jetzt nicht so, weil... Ja, sie glaubt, so weit lehnen sie sich nicht aus dem Fenster. Also was ich halt nur denke, ich ohne jetzt zu sagen, also ich finde es halt jetzt wieder für das, worüber wir gerade halt sprechen, für die neue Seidenstraße, total interessant. Ja, weil es ja eigentlich schon genau unser Thema trifft, auch mit Unruhen im Irak, im Iran, jetzt entweder im Land, ja, oder halt jetzt auch auf dem Seeweg. Das ist natürlich eigentlich genau auch der Golf von Oman, da wo China natürlich gerne auch durch würde über den Seeweg. Ja, kann man sich natürlich auch fragen, hat das vielleicht nicht auch so einen Bezug dahin, ja? Hat das nicht auch einen Bezug zu Chinas Expansionsstreben? Das wäre so meine Theorie, Fragezeichen. Also, ja. Das ja, könnte man ja vielleicht auch mal mit in die Waagschale werfen.
Ja, zumal die USA da unten ja sehr aktiv ist, schon seit längerer Zeit.
Jetzt werden aber die Hintergrundgeräusche aus dem Nebenraum ganz schön spannend.
Mal immer, gucken. Immer zur Thematik passt das doch.
Mal gucken, so was da dann bei euch in der Aufnahme übrig bleibt. Ich bin gespannt.
Wir hatten Eisenbahn bei Eisenbahnschienen, als wir darüber gesprochen haben, und jetzt machen wir ein bisschen mystisches Gedeute von Situationen und es kommt mystische Musik mit.
Ja, das ist schon alles sehr praktisch.
Gut.
Genau, was ich irgendwie nochmal ansprechen wollte, war haben wir dazu Zeit?
Vielleicht kurz noch zur Anmerkung, also das vorherige, was du gerade angedeutet hattest, das wurde gemeldet von den Vereinigten Arabischen Emiraten am 13. Mai und es gab da den Vorwurf von Sabotageakten gegen 4 Handelsschiffe, 2 davon saudi-arabische Öltanker und den Rest sehe ich jetzt hier gerade noch nicht genau.
Das waren 2 saudi-arabische Öltanker. Jetzt hat er zwei deutsche Schiffe getroffen. Ne? Beides deutsche? Nein. Ein deutsches?
Einer deutschen Reederei gehört.
Genau. Der Bernhard Schulte, Ship Management. Genau, und segelt die Kokuka. Segelt unter panamaischer Flagge.
Also jetzt ist es wohl ein norwegisches und ein deutsches Schiff.
Okay, vielleicht können wir nochmal zusammenfassen, wo wir jetzt hingekommen sind. Die Chinesen möchten ein neues Handelsnetzwerk aufbauen, das unter ihrer Kontrolle steht. Es sind alte Handelswege sowie neue Handelswege geplant. Es werden Häfen gebaut, es werden Eisenbahnstrecken gebaut, Autobahnen gebaut. Das im Wesentlichen in chinesischem Vorleistung, ne? Das heißt, das Geld kommt aus China, es wird mit chinesischen Arbeitern geplant, gebaut und umgesetzt. Kleine Länder, in denen das passiert, die außerhalb von China liegen, die haben den Vorteil, dass sie diese Infrastruktur quasi gesponsert bekommen. Man hat aber mit China ausgemacht, dass die Nutzung davon halt, falls sie Gewinne abwirft, an China zurückgeht, beziehungsweise Kredite dann an China bezahlt werden. Das gesamte Netz stünde unter der Kontrolle von China. Das heißt, die Richtung des Exports oder Imports würde von China kontrolliert werden können, beziehungsweise unter chinesischer Anführerschaft, Führung. Denn die kleinen Länder können sich dabei weitem nicht so durchsetzen, gerade wenn die kleinen Länder so große Schulden in China haben. Und dieses Netz geht vor allen Dingen auf mehreren Wegen Richtung Europa, aber auch nach Afrika. Habe ich was vergessen?
Nö, ich glaube, das passt schon erstmal.
Wie finden wir denn das jetzt so retrospektiv? Ich meine, wir haben uns das jetzt angeschaut, wir wissen, was die so vorhaben. Wie sinnvoll ist das? Oder aus unserer europäischen Sicht, warum haben wir sowas nicht?
Ja, das wäre eher so der Kritikpunkt, also eher so Nachteil. Also ich würde erstmal kurz nochmal vielleicht zum Vorteil was sagen, also im Vergleich mit der alten Seidenstraße auch. Also Infrastruktur, Handel oder sowas ist ja jetzt nicht immer nur ein Nachteil. Das haben wir ja bei der alten Seidenstraße auch gesehen. Es kommen natürlich auch positive Sachen mit Kulturaustausch, damals neue Entstehung von neuen Religionen, auch neue Liebesbeziehungen, denke ich mal. Ja, also auch es ist einfach auch so ein bisschen so ein Handel, also wenn eine Straße, dann ziehen die Leute auch weiter. Es könnte auch Bevölkerungsbewegungen geben, ja. Also da, wo vielleicht auch Handel und Umsatz ist, naja, da siedeln sich neue Leute an und da werden auch, das wird auch länderübergreifend dann passieren. Musik, also das sind alles so positive Sachen. Technologien, also man kann ja auch von Sachen profitieren. Ich sehe es auch eher ein bisschen kritisch. Weil ich auch schon ein bisschen Angst und Sorge hätte, dass es einfach so eine einseitige Sache werden könnte. Also One Way, viel Export von chinesischen Produkten in Europa und dass wir hier nicht auf dem Niveau produzieren können, auch in diesem günstigen Segment, das ist eigentlich ja auch klar. Also wir haben ja einfach viel höhere Produktionskosten als China. Und ich fände das toll, wenn, ja, wir hatten anscheinend in Europa mal irgendwie so ein kleines Konkurrenzprodukt mit diesem, wie hieß es noch?
Trakeka, habe ich es nochmal ausgesprochen. Genau. Vielleicht auch Tracesa oder keine Ahnung.
Also da muss Europa auf jeden Fall zusammenstehen, um ich finde auch, Europa hat keine gemeinsame, es gibt keine Strategie. Also ich finde sowieso, wir haben irgendwie so, wir sind so ein bisschen visionslos gerade. Und das ist ein Vorteil, den ich an dem Handels- und Infrastrukturprojekt sehe. Egal, ob das jetzt letztendlich wirklich mal realisiert wird und ob sie wirklich nachher im Mittelmeer ankommen. Aber es ist eine Vision und das ist eine große Vision. Und da ist irgendwie Power und da ist auch Willpower dahinter. Und ja, wir haben da irgendwie gerade nichts entgegenzusetzen. Und Emmanuel Macron hatte zum Beispiel ein Zitat gegeben, dass er gesagt hat, die Zeit der europäischen Naivität ist vorbei. Und das würde ich auch so unterstreichen. Also Europa muss da auf jeden Fall aufwachen und auch mal so ein bisschen jetzt die Zeichen der Zeit erkennen. Da ist auch Potenzial für Europa. Also muss ja nicht eine Einbahnstraße sein, sondern wir können auch, wir haben auch gute Ingenieure, wir können auch und wir können auch Straßen bauen, wir können unsere Produkte auch anbieten. Ja.
Abgesehen von Flughäfen.
Züge, wir können Züge verkaufen, also vielleicht, ja, das fliegt ja nicht. Die New Silk Road fliegt ja Gott sei Dank nicht.
Ja, ist schon spannend, ne? Also diese enorme Wirtschaftsmacht, die da gerade auf uns zurollt, kann man wahrscheinlich dann auch nicht einfach mit Zöllen belegen und sagen, gut ist. Das ist ja das auch, was Amerika gerade so ein bisschen versucht. Genau.
Kriegen sie ja auch ein bisschen wieder hintenrum zurück, also die seltenen Erden. Also ja.
Oder Verizon, die gerade 1 Milliarde an Abmahn-Patentklagen am Hals haben, also so ein großer Funkhersteller und Betreiber, Funknetzbetreiber, die werden jetzt quasi Opfer dieser Trumpschen Politik, dass quasi dieser Handelskonflikt da so eskaliert. Im Sinne von Deutschland ist das auch nicht so ganz einfach, weil, wie ich schon vorhin gesagt, dass dieser Handel durchaus auf Beidseitigkeit beruht, ne? Also wir exportieren gut große Maschinen und große Sachen und importieren viele, viele kleine Sachen. Was jemand vorhin im Space meinte, geht mal irgendwo in so einen Spielzeugladen und versucht nur was zu kaufen, was in Deutschland hergestellt worden ist. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Schuhe, was ja, ich vorhin meinte.
Vielleicht haben wir ja nachher Made in China. Also ist auch als Branding vielleicht mal irgendwann, ne? Also
ja, Made in Germany China. War genau, ja auch genau das Gegenteil vorher.
Genau. Und ich denke, dass passiert jetzt so ein bisschen. Also was der Kollege sozusagen auch auf dem Space meinte, ich kann halt nicht mehr im Spielzeugladen ein europäisches Produkt kaufen, was vielleicht auch bessere, was vielleicht auch besser für mein Kind wäre, weil es halt nicht, was weiß ich, chemisch total vorbelastet ist, sondern ich habe halt das Made in China Produkt da liegen, was ich dann halt für mein Kind kaufen muss, weil mir fast schon gar keine Alternative mehr bleibt.
Und andersrum gesagt, es ist aber auch durchaus reizvoll, in China Sachen zu bestellen. Also das kann ich aus eigener Erfahrung aussagen. Vor allen Dingen, keine Ahnung, bestes Beispiel, Arduino möchte man bestellen. Ja, so ein Arduino ist so ein Mikrocontroller, mit dem man so die ersten Schritte in der Elektrotechnik und in der Mikrocontrollerprogrammierung machen kann. Eigentlich ein italienisches Projekt, wurde auch lange Zeit in Italien gefertigt. Wenn man es dort kauft, kostet es ungefähr 30 Euro. So, jetzt über den Daumen. Muss nicht unbedingt genau die Zahl jetzt sein, das ändert sich auch ständig. Aber so die Größenordnung passt. Und wenn ich dasselbe Ding jetzt nachgebaut in China bestelle, ne, also als Schaltkreis bestückt und fertig, dann bezahle ich dafür 2 Euro. Und das kommt halt zwar innerhalb nur von 6, 8 oder 8 Wochen an, aber wenn ich die Zeit habe oder mir das mal so auf die Halde legen will, dann ist es durchaus für mich persönlich günstiger, das in China zu bestellen. Und wenn die Sachen unter 25 Euro kosten pro Versandpäckchen, dann guckt doch der deutsche Zoll da nicht rein. Und ja, also auch die andere Sache, wenn ich hier Platinen mir fertigen lassen will oder sowas, das in Deutschland zu machen, ist wahnsinnig, weil die einfach die Fertigungsanlagen dafür nicht mehr haben. Genau dasselbe ist wie Klamotten. Ne? Klamotten werden auch sehr, sehr gerne im Ausland gefertigt. Bangladesch, China, Äthiopien. Das sind alles Sachen, die wir hier lokal verlernt haben. Also nicht nur Klamotten oder nicht nur elektronische Schaltkreise. Viele Sachen sind einfach jetzt im Ausland so verhaftet, dass wir das selber gar nicht mehr hinkriegen. Also wo würdest du jetzt hier 1000 Näherinnen aus dem Boden stampfen? Wer sich da mal belesen will, zum Beispiel genau zu den Näherinnen, Mamo Mama ist ein europäisches Unternehmen, ein deutsches Unternehmen sogar, was genau das versucht hat und das auch erfolgreich macht. Also da kann man sich sozialverträgliche aus der Region genähte und produzierte Kleidung kaufen. Ende des Werbeblocks.
Genau, und ich fände es auch noch ein bisschen beunruhigend, wenn man, also China, wir haben ja hier irgendwo auch eine Demokratie und ich muss ganz ehrlich sagen, also darauf bin ich auch stolz, oder in einem freien Land leben zu können. Und ja, es wäre schon schade, wenn natürlich irgendwie China nicht nur irgendwie geopolitisch versuchen würde, oder es versuchen sie einfach geopolitisch zu erschließen, Export und so weiter, sondern auch diese Kontrolle, also Europa kontrollieren möchte, Länder kontrollieren möchte, und zwar nach ihrem Vorbild, so wie sie das schaffen wollen. Und ja, wenn ich investiere da, wenn das Kapital vielleicht dann auch da stimmt, naja, dann kann ich schon einen großen Einfluss auch ausüben.
China hat ja auf jeden Fall auch ein sehr geschlossenes Wirtschaftssystem, ne? Also man kann ja dort nur produzieren, wenn man einen Joint Venture mit einem Staatsunternehmen macht oder mit einem vorhandenen Unternehmen. Und die private Branche ist da nicht so besonders hoch vertreten.
Genau.
Und klar schwingt da immer auch die politische Ebene mit.
So eine Abhängigkeitsproblematik.
Genau. Sowas wie Huawei, was gerade eben auf den Deckel bekommt, ist ja auch ein rein staatliches Unternehmen. Es wird zwar geführt von irgendwelchen Gewerkschaftsräten, aber die sind auch nur dort angestellt und Mitglied in der einen Partei, die es da gibt. Also ja, es ist ein totalitäres, ein autokratisches System, was da auf uns zurollt mit einem Netz und einem Infrastrukturnetz, das sie sich gerade aufbauen, was man halt irgendwie auch abkönnen muss und darauf reagieren muss im richtigen Moment.
Ja, wie Christopher Lauer so ungefähr mal sagte, weswegen er sich in der Piratenpartei dann engagiert hat, ist, dass er ein Auslandsjahr oder Semester in China gemacht hat und sozusagen von dort mit dem Gefühl zurückkam, dass sozusagen die Entwicklung in China zeigt, dass Kapitalismus halt auch sehr gut ohne Demokratie funktioniert und dass man sich deswegen darum bemühen muss. Damit würde ich sagen, wir hoffen, dass wir euch einen zumindest kleinen Einblick in das Projekt der Neuen Seitenstraße geben könnten und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.